Liebe Gemeinde, heute geht es um den Anspruch, den Gott an uns hat. Zuspruch für unseren Glauben, das bekommen wir ja das ganze Jahr über in vielen Predigten. Zuspruch bekommen wir in Andachten, die wir hören und durch viele Lieder, die wir singen. Da bekommen wir gesagt und da bekommen wir zugesprochen, dass Gott uns liebt. Wir werden getröstet, wir werden ermutigt, uns wird zugesprochen, dass Gott bei uns ist und dass er uns nicht loslässt. Und das stärkt unseren Glauben und das brauchen wir auch, denn aus diesem Zuspruch lebt ja unser Glaube. Heute aber kommt einmal zur Sprache, was Gott von uns Christen erwartet in unserem Verhalten, in unserem Umgang miteinander. Und da wird ein Stoppschild aufgestellt. Ich lese den Text Römer 14, die Verse 10 bis 13 nach der Lutherbibel. Und wenn dort Brüder gesagt wird, sind immer auch die Schwestern mit gemeint. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder Anstoß oder Ärgernis bereite. Ja, liebe Gemeinde, wenn hier von Richten die Rede ist, dann muss ich gleich einem Missverständnis vorbeugen. Da geht es jetzt nicht um Vorfälle oder um Gesetzesübertretungen, die vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Es geht nicht um juristische Angelegenheiten, jedenfalls nicht zuerst, sondern es geht um unseren Umgang miteinander hier in der Gemeinde oder in der Schule oder im Betrieb und in der Familie. Es geht darum, wie wir als Christen über einen anderen Menschen, über andere Menschen denken, wie wir über ihn reden und wie wir mit ihm umgehen. Wie wir über dem anderen vielleicht auch den Daumen heben oder den Daumen senken. Ob wir ihm signalisieren, ich mag dich oder ich mag dich nicht. Das mit dem Daumen heben und senken kennen Sie bestimmt. Ich meine jetzt nicht aus Facebook, sondern historisch. Der Kaiser in Rom konnte, wenn in der Arena zwei Gladiatoren miteinander kämpften und der eine verletzt war, den Daumen heben. Das bedeutete, ich schenke ihm das Leben, der Kampf ist beendet. Oder er konnte den Daumen senken und das bedeutete, er soll sterben, gib ihm den Gnadenstoß. Wenn wir heute Likes verteilen in Facebook, also auf dem Handy das kleine Zeichen mit dem erhobenen Daumen eintippen oder Dislikes, also Daumen runter, dann geht es Gott sei Dank meistens nicht um Leben oder Tod, sondern um kleinere, oft harmlose, unbedeutende Dinge manches Mal. Aber doch kann das einen Menschen schwer belasten, wenn die anderen über ihn richten und mit dem Daumen nach unten über ihn zeigen. Was richtest du deinen Bruder und was verachtest du ihn? Dass Paulus das vor 2000 Jahren in der Gemeinde zum Thema machen musste, zeigt ja, dass das Problem nicht neu ist. Schon immer haben Menschen einander beschuldigt und verurteilt und das beginnt ja auch in der Bibel schon ganz vorne. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Adam sagt das zu Gott. Sie war es, sie ist die Böse also. Und bald darauf ist Kain neidisch auf seinen Bruder Abel und bringt ihn um. Und dann zieht sich das durch die ganze Bibel und auch durch unseren Alltag und unseren Umgang miteinander. Schimpfwörter, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, Beleidigungen, falsche Gerüchte werden gestreut, manchmal leichtfertig, Rufmord, wir kennen das alle. Und das gibt es nicht nur in der groben Variante, sondern auch manchmal ganz feinsinnig, ganz subtil. Also das gab es Früher, das gibt es heute, nur fürchte ich, dass unsere Neigung zum Richten durch die sozialen Medien, in denen wir heute viel verkehren, erleichtert und vielleicht sogar verstärkt wird. Und zwar deshalb, weil wir uns beim Schreiben der Nachrichten nicht mehr in die Augen schauen, ist meine Meinung. Ich könnte jetzt Geschichten erzählen aus dem Kirchengemeinderat einer der Gemeinden, in denen ich Pfarrer war, wie sich da erwachsene Menschen, Christen, per E-Mail beschimpft und verurteilt haben. Das war heftig und ich habe selber mein Fett auch abbekommen. Das ging so lange, bis wir ohne Computer uns zusammengesetzt haben und nach schwierigen Gesprächen schließlich uns darauf geeinigt haben, per E-Mail oder per WhatsApp tauschen wir nur noch Daten und Fakten aus oder wir sprechen Termine ab, aber wir versuchen keine Meinungsbildung und wir geben keine Bewertungen ab und keine Urteile werden ausgesprochen. Auch mancher Jugendliche weiß, wie das ist, wenn ein Shitstorm über ihn hereinbricht, wenn er sein Handy aufmacht und es kommen Dutzende böse Nachrichten über ihn. Ich kenne Jugendliche, kannte Jugendliche, die hatten jeden Tag Angst, überhaupt ihre Nachrichten abzurufen, weil sie sich gefürchtet haben, was jetzt wieder über sie hereinbricht. Egal ob per Mail oder mit dem Handy oder im direkten Umgang miteinander, wenn wir jemanden schlecht machen, da sagt Paulus, das geht gar nicht unter euch Christen. Das könnt ihr als Christen nicht machen, einfach über einer Person den Daumen zu senken. Wenn einer einen Fehler gemacht hat oder wenn ihr glaubt, er hätte einen Fehler gemacht, dann ist nicht draufhauen dran und nicht klein machen, sondern Zurückhaltung. Dann ist erstmal Zuhören angesagt und genaues, vernünftiges Abwägen der Argumente ist dann gefragt. Dann darf es nicht darum gehen, dass ich dem anderen möglichst schnell und möglichst heftig sage, was ich von ihm halte, sondern Langsamkeit ist gefragt und einander in die Augen schauen, weil man in den Augen viel schneller sieht, was ich beim anderen angerichtet habe. Ignatius von Loyola, ein großer Kenner des menschlichen Herzens und einer der Väter der christlichen Meditation, der sagt, jeder gute Christ müsse bereitwilliger sein, die Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verurteilen. Und wenn er sie nicht retten kann, soll er sich erkundigen, wie jener sie gemeint hat. Aber was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes, vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen. Viele von uns machen das, liebe Gemeinde, beugen die Knie und beten. Was passiert mit mir, wenn ich meine Knie vor Gott beuge, wenn ich zum Gebet wirklich auf die Knie gehe, daheim im stillen Kämmerlein und wenn das Knien dann auch ein äußerer Ausdruck ist für meine innere Haltung vor Gott? Was passiert da? Dann erkenne ich mich selber. Beim Beten, wenn ich da mein ganzes Leben vor Gott ausbreite, nichts verstecke, nichts verschweige, da gehen mir die Augen über mich selber auf. Mit der Erkenntnis Gottes ist immer auch Selbsterkenntnis verbunden. Wie in einem Spiegel erkenne ich mich dann selber. Vielleicht sogar wie in einem Hohlspiegel bei uns im Bad steht einer, der den lästigen Pickel in meinem Gesicht in Großaufnahme zeigt. Da erkenne ich die Wahrheit über mich, die ganze Wahrheit. Auch die, wie leicht und wie schnell ich doch über einen anderen zu Gericht sitze und ein Urteil über ihn spreche. Und wie gnadenlos dieses Urteil oft ist und wie lieblos ich sein kann und oft schon gewesen bin und wie egal mir die anderen oft sind. Das kommt alles ins Tageslicht, auch Habgier, Neid, Geiz, Eifersucht kann dabei sein und wozu ich fähig wäre, wenn man mich entsprechend reizen würde. Wer vor Gott auf die Knie geht und sein Leben vor ihm ausbreitet, der kann dann sein Gebet eigentlich immer nur abschließen mit Herr, sei mir Sünder gnädig. Mich selber vor Gott zu erkennen, das ist schmerzhaft. Wirklich in der Tiefe meine Schwäche zu erkennen, meine Fehler zuzugeben, meine Unvollkommenheit, meine Versäumnisse, das tut weh. Und so vor Gott hinzutreten als unseren Richter, das halten wir ja nur aus, weil wir hoffen, weil wir sehnlich hoffen und darauf vertrauen, dass er ein gnädiges Urteil über uns sprechen wird. Und dann geschieht tatsächlich dieses Wunder. Dann darf ich erfahren, dass er bei mir Gnade vor Recht ergehen lässt. Und darüber werde ich dankbar, zutiefst dankbar, dass mir Vergebung zugesprochen worden ist, dass ich neu in die Gemeinschaft aufgenommen werde. Da werde ich froh. Das ist das Wunder der Begegnung mit Jesus, dass er die Sünde beim Namen nennt und sie verurteilt, aber dem reuigen Sünder vergibt. Wer nun in den eigenen Abgrund geschaut hat und erfahren hat, dass er in diesem Abgrund gehalten wird, der darf dann auch den Versuch wagen, einen anderen auf seinen Fehler hinzuweisen. Einen anderen auf seinen Fehler aufmerksam zu machen, ohne dass ich das vom hohen Ross aus mache, ohne dass ich den anderen dabei klein mache, dafür braucht es aber viel Fingerspitzengefühl. Und eins ist dabei ganz wichtig, das ist für uns Christen eine fundamentale Unterscheidung. Wir unterscheiden zwischen dem Werk und der Person. Wir unterscheiden zwischen dem, was einer getan hat und ihm selber als Mensch und Person. Und was ich jetzt da ausführe, die nächsten Gedanken, die habe ich von Helmut Thielicke. Vielleicht kennt jemand das eine oder andere Buch von ihm. Er war mal Theologieprofessor, zuerst in Tübingen und später in Hamburg. Thielicke sagt, wer diese Unterscheidung zwischen dem Werk und der Person nicht treffen kann, der ist nicht geeignet als Seelsorger. Und genau diese Unterscheidung zu treffen, das versäumen wir, so scheint es mir, ziemlich oft. Da hat jemand etwas getan, was wir missbilligen, und gleich senken wir den Daumen über die ganze Person. Böser Mensch, schlechter Mensch. Das macht Jesus nicht. Jesus unterscheidet zwischen der Sünde und dem Sünder, immer, egal wer da vor ihm steht. Ganz gleich, ob da eine Hure vor ihm steht oder ein Zöllner, der damals der Inbegriff des Betrügers war, oder auch der reiche junge Mann, der sich wirklich bemüht, aber den sein Reichtum an der Nachfolge hindert. Jesus unterscheidet immer. Er sieht immer, dass da etwas Fremdes in diesen Menschen hineingekommen ist, ein Fremdkörper. Und er muss das Fremde und das Eigentliche wieder voneinander trennen und scheiden. Und für Jesus ist, weil er diese Unterscheidung trifft, auch der böseste Mensch nicht ein durch und durch verdorbenes Wesen, bei dem Hopfen und Malz verloren ist, sondern er ist trotz seiner Sünde Geschöpf, Kind Gottes, das aber einen Fremdkörper in sich trägt, der entfernt werden muss, damit dieser Mensch wieder heil werden kann. Jesus verwendet dafür ja das Bild vom Splitter und vom Balken im Auge, die beide entfernt werden müssen, damit einer den anderen wieder so sehen kann, wie er ist. Jesus, das finde ich in den biblischen Geschichten so faszinierend, Jesus braucht einen Menschen nur anzuschauen, dann beginnt bei diesem Menschen bereits die Heilung. Warum? Weil der Angeschaute spürt, dass Jesus in ihm das Eigentliche sieht. Jesus sieht den Menschen, der sich verrannt hat oder in dessen Auge ein Splitter geraten ist. Jesus braucht ihn nur anzuschauen, dann merkt der schon, dass Gott in der Person von Jesus nicht nur diesen Splitter sieht, sondern dass Gott um ihn trauert. Aber er merkt vor allem durch die Art, wie Jesus ihn anschaut, dass er geliebt wird. Und schon durch diesen liebenden Blick wird er geheilt oder beginnt jedenfalls die Heilung. Und jetzt kommen wir noch einmal ins Spiel. Wenn wir als Christen mit Jesus gehen, dann verwandelt sich auch unser Auge. Dann lernen wir auch anders zu sehen. Dann lernen wir zu sehen, wie Jesus den anderen sieht. Es wandelt sich, unser Auge wandelt sich nicht nur in dem Sinne, dass der Balken daraus entfernt wird, sondern dass das Auge dann auch ganz andere Dinge sieht. Er sieht beim anderen nicht mehr nur den Splitter im Auge, sondern das Auge selbst, das glänzt und leuchtet. Ja, er sieht den ganzen Menschen, der doch Gottes Geschöpf und sein Ebenbild ist, den Gott auch liebt und den Gott gerne wieder in die Arme schließen würde. Also so bekommen wir einen neuen Blick, ein neues Auge, und das ist der Beginn eines neuen Umgangs miteinander, der ja das Ziel ist. Zum Schluss will ich noch eine Geschichte erzählen zum Richten. Meine Schwiegereltern hatten lange Jahre eine gemeinsame Hofeinfahrt mit zwei anderen Nachbarn. Und um diese Hofeinfahrt gab es oft Streit, weil sie wieder einmal zugeparkt war, wenn der andere kam, weil wieder einer den Schnee nicht geräumt hatte, weil man die Einfahrt dann auch asphaltieren musste und der eine wollte nicht, aber die anderen beiden. Und am Ende wurde die Einfahrt asphaltiert, aber dann hat man die Kosten ungerecht verteilt. Da ist meinem Schwiegervater Unrecht getan worden. Er hätte sein Recht vor Gericht einklagen können und er hätte bestimmt Recht bekommen, aber er hat es nicht getan. Er wollte nicht mit seinen Nachbarn prozessieren, die er doch jeden Tag im Hof sieht. Er vertraute darauf und sagte das auch seiner Familie: Es gibt noch eine höhere Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt Unrecht leide um des Friedens willen, dann wird das eines Tages ins Tageslicht kommen und dann wird auch mir Gerechtigkeit zuteil werden, spätestens im jüngsten Gericht. Das war ihm wichtiger, als jetzt einen Prozess zu führen wegen ein paar hundert Euro und dann für immer im Streit zu leben. Darum, lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Amen.